Ich bin Lukas Hessig, ist ins Visier von der Strafverfolgungsbehörde, hat eine Hausdurchsuchung erlebt wegen Verletzung des Bankgeheimnisses. Was genau wirft man dir vor?
Dass ich ein sogenannter Dritter bin, der eben auch unter das verschärfte Bankgeheimnis fällt.
Also Banken sieht das Artikel 47?
1c, genau. Litera C.
Litera C.
Und dort das ist von 2015. Auch Dritte machen sie strafbar, wenn sie ein Bankgeheimnis weiterverbreiten. Also Informationen, die vom Bankgeheimnis geschützt sind, weiterverbreiten.
Und das geht eben zurück, wir haben es im letzten Podcast gehabt, auf Artikelserie zu der Causa Vinzenz, wo du ja in Rolle gebracht hast. Jetzt du als Nicht-Jurist, wie beurteilst du den Vorwurf?
Den man mir macht?
Ja.
Ja gut, ich nehme so zur Kenntnis. Und finde halt, ich bin ja vor allem Journalist. Oder? Und ich meine, als Journalist habe ich es möglichst gern offen. Versuchen eigentlich zu berichten, nicht zu schubladisieren.
Ja, wir haben ja jetzt auch das Gleiche da mit dem FIMA-Bericht zu Greensill, der in der Schweiz nicht öffentlich gemacht worden ist und jetzt über das englische Verfahren gleich öffentlich wird.
Ja, das sieht man ja auch. Wir haben ja Swiss Leaks und andere so grosse Übungen gehabt mit Journalistenkonsortien, wo es dann eben zum Teil auch um Informationen gegangen ist, aus den Banken heraus, hat man müssen annehmen. Die Tagesanzeiger hat dann einmal ganz explizit mitgemacht, mit Verweis auf den 47.1c-Passus. Mhm. Und das hat zu einem Aufschrei geführt bei vielen ausländischen Beobachtern, auch
Zeitungen. Gott, das kannst du denen nicht erklären.
Ja, es ist ja... Natürlich, es ist das Spannungsfeld. Einerseits gibt es ja gute Gründe, um so Bankinformationen zu behalten. Mhm. Weil, ja, wir zwei haben auch ein Bankkonto. Und muss jetzt jeder sehen, was da auf dem Bankkonto läuft? Wahrscheinlich ja nicht. Es geht viel auch um private Sachen, oder? Okay. Und das andere ist, dass man... natürlich jetzt in dem Fall Vinzenz, wo ich jetzt eine Rolle spiele, ja dann doch später gesehen hat, dass es ein Urteil gegeben und nicht ganz ein geringes, oder?
Du hast jetzt vorher gesagt, mit dem Tagesanzeiger. Also der Artikel hat doch unmittelbare Auswirkungen auf deine Arbeit.
Der Tagesanzeiger hat dann betont, gesagt, wir machen jetzt da nicht mit, weil sonst könnten wir drankommen. Der Tagesanzeiger hat letztes Jahr etwas gebracht über Bank Rail. Das ist ja noch interessant. Bank Rail hat versucht, eine Recherche zu stoppen von der Tamedia und gesagt, wenn das bekannt würde, die Informationen, die die Zeitung hat, dann könnte das den Finanzplatz gefährden. Aber was waren es für Informationen gewesen über irgendwelche Kunden, die du nicht haben solltest, die heikle Transaktionen gemacht haben? Also der eigentlich mithilft, den Kunden heikles Zeug zu machen, kommt jetzt mit dem Argument, Offenlegung würde die Stabilität des Finanzplatzes gefährden. Das ist ja eigentlich ein völliges Verdrehen von dem, wie es müsste sein. Also du musst ja als Bank wählen, das Richtige machen. Alles andere ist nach all dem, was wir die letzten 20, 30 Jahre erlebt haben, leuchtet nicht ein. Du kannst ja nicht jetzt nach wie vor sagen, eigentlich bei allem, was verdächtig daherkommt, schaue ich weg. Und Hauptsache, ich verdiene Geld. Das ist keine schlaue Strategie.
Zumindest längerfristig nicht, wie wir wissen.
Ja, es schadet eben dann allen. Weißt, also in der kurzen Frist kannst du als Banker, als Individuum, als Chef, kannst du immer sagen, ja nein, also ich will jetzt möglichst Geld verdienen. Mein Job ist, den Kunden zu helfen. Was die alles da irgendwie so ein bisschen rumwurschtelt, ja, das Gröbste schaue ich an, der Rest ist nicht none of my business. Okay, aber der Preis, den die Schweiz zahlt, das wissen wir, also seit 2008 hört es nicht mehr auf. Ich habe einmal gemeint, nach dem Fall des Bankgeheimnisses 2009 mit der UBS, wo man auch mit Notrecht hat müssen reagieren musste. Das war eigentlich das erste grössere Notrecht. Nachher sind dann viele andere Übungen noch gekommen. Sagt das gelaufen jetzt? Wir missbrauchen das Bankgeheimnis nicht zum Schutz von illegalen Aktivitäten.
Und dann kommt eben das Gesetz 2015.
Aber das Gesetz hat ja auch eigentlich, zumindest hat man es so dargelegt, zum Ziel gehabt, einen CD-Raub, so eine neue Masche mit Informatikern und Bankern, die dann helfen zu unterbinden. Für das hat man ja noch Verständnis. Kannst du nicht ein Geschäftsmodell zulassen, das auf reinen Kriminellen niederem Motiv beruht. Für das ist niemand. Aber ist es dem Gesetzgeber wirklich um das gegangen damals? Oder hat er eben wollen, vielleicht Journalisten auch an Kandare nehmen?
Ja, und wobei dort sind ja Käufer, sind ja ausländische Steuerbehörden gewesen. Also weißt du, was macht das denn besonders delikat oder speziell?
Genau, da hat man es eigentlich den Deutschen, Deutschen verkauft. Ja, aber eben, man hat den Fakt von einem Geschäft. Man verkauft Daten in Form von Tausenden von Daten auf einer CD. Es gibt ein Zusammenspiel zwischen denen, die das können, Techniker und aber Banker. Oder? Und sucht sich nachher noch den schärfsten Angreifer von der Schweiz, vom Bankenplatz, nämlich den deutschen Fiskus. Das ist eigentlich die Ausgangslage für die Verschärfung des 47er Artikel im Bankgesetz. Und schon dort hat dann jemand gefragt, wie sieht es denn mit Journalisten aus? Und dann hat man ja gesagt, ja, das muss man dann im Einzelfall anschauen. Man hat nicht die Journalisten draussen behalten. Und vielleicht hätte man dort müssen hellhöriger sein, ich weiß es nicht. Aber zumindest hat man gesagt, man würde es dann im Einzelfall anschauen. Und bei mir gibt es jetzt den Einzelfall.
Jetzt eben findet auf einer Redaktion eine Hausdurchsuchung statt. Jetzt hat man in den Medien auch können lesen, es hat verschiedene Anläufe gebraucht. Also die Staatsanwaltschaft hat, glaube ich, zweimal das Verfahren sistiert und ist jetzt vom Obergericht aufgefordert worden, wenn die Sekundärinformationen stimmen, die ich habe, dass quasi das Obergericht gesagt hat, hey, jetzt müsst ihr aber doch gegen den Hessig vorgehen. Oder? Also muss man ja sagen, dass die Strafverfolgungsbehörde an sich, wenn das stimmt, doch eine gewisse Zurückhaltung an den Tag gelegt hat.
Ja, ja, sehr. Also die haben das nicht wollen. Mhm. Also der Staatsanwalt, der den Fall betreut, hat eigentlich gefunden, dass er ja zu wenig in der Hand hat für scharfe Massnahmen. Und dass es ja doch auch noch um die vierte Gewalt geht, um ja, letztendlich Medienfreiheit. Das müssen wir da mit berücksichtigen. Also auf der einen Seite hast du den verschärften Bankgeheimnisartikel und auf der anderen Seite hast du so gesehen eigentlich eine Aufdeckungspflicht der Medien.
Eben, das kommt ja noch dazu, dass du ja vielleicht hinten raus, ich habe jetzt nicht wirklich durchgedacht, aber auch noch einen Rechtfertigungsgrund hast.
Ja, also der hast interessiert jetzt den Richter nicht.
Oder nein, hat den interessiert er nicht.
Das kümmert ihn im Obergericht. Aber sagen wir jetzt, du hast mich vorher als Journalist angesprochen und ich habe auch immer gesagt in dieser Frage, ich habe das immer journalistisch angeschaut. Ich bin nicht Jurist. Ich bin Redakteur lang und habe jetzt hier mein Medium. Und als Journalist fühle ich mich schon verpflichtet, Sachen zu bringen, wenn immer möglich.
Ja, also das ist eigentlich auch deine Aufgabe oder deine Kernkompetenz. Und die Sache ist ja die, hinten raus wird dann jemand erstinstanzlich erst, das gilt die Unschuldsvermutung, aber ist bestraft worden zu 4 Jahren Gefängnis. Also es ist nicht nichts. Und zumindest die eine Person, die jetzt da prominent betroffen ist von dem Fall, die ist ja auch nicht irgendjemand, sondern ist Präsident von einer trägenden Bank und hat weitere Jobli gehabt, oder?
Und in dieser Phase, wo ich dann die Artikel brachte, hat der Herr Vinzenz eigentlich wählen, Präsident werden von der Bankenvereinigung, also eigentlich der oberste Banker vom Land.
Und das ist ja dann schon noch schräg, wenn man dann da nicht, oder was hättest du denn sollen machen? Was ist denn die Vorstellung? Du hast die Infos, du weißt die Tragweite nicht wirklich. Du findest es einfach ein bisschen speziell. Aber was hättest du denn sollen machen? Das ist schräg.
Genau, das ist die Frage.
Das ist die Frage, oder? Ja, ja. Also du hockst auf Infos, die potenziell könnten strafbare Handlungen zeigen von jemandem, wo doch vielleicht systemtragend wird.
Wo, von jemandem, der wichtig ist. Ja, systemtragend. Es kommt ein Wort, das eine gewisse Bedeutung ausstrahlt. Aber auf jeden Fall der Herr Vinzenz, oder? Ja, das ist eine Figur, der letzte Gutbanker von dem Land, wenn man zurückschaut. Und jetzt bin ich also offenbar, das werde ich mir erst jetzt richtig bewusst, vor der Wahl gestanden, schubladisieren oder bringen. Damals ist für mich keine Frage.
Hast du das gar nicht überlegt?
Nein, ich habe einfach gesagt, also wenn ich dann jemals etwas bringe, dann ist es das.
Jetzt mit dieser Hausdurchsuchung, wenn man jetzt das mit der Pressefreiheit, eben der vierten Gewalt spiegelt, ist schon eine rote Linie überschritten?
Kann man sagen, es ist lange nicht mehr passiert.
30 Jahre, eben du hast es angesprochen, Carla Del Ponte bei der Sonntagszeitung. Dort ist es darum gegangen, um irgendwie einen möglichen Waffen- und Sprengstoffhandel mit Algerien.
Klingt noch grob, ja. Da ist jetzt
Dort ist es um vertrauliche Ermittlungsakten gegangen, also nicht um Bankakten.
Ja, genau. Und seither ist das, glaube ich, an dieser Front ruhig geblieben. Und jetzt ist natürlich für mich schon noch ein wichtiger Gedanke, warum bei einem kleinen Medium, also faktisch eine One-Man-Show. Ja, wäre ja noch interessant, mal bei einer NZZ, so eine Razzia, was dann im Land los wäre.
Ja, da gibt es auch, dass jetzt wahrscheinlich die Handelszeitung außen vorgelassen worden ist. Wobei, eben, wir sind 9 Jahre später. Also, es ist ja ein Witz. Was erwartet es denn noch, dass es findet? Das kommt ja, aber weißt du, in der Verhältnismäßigkeit auch noch dazu. 9 Jahre später.
Ja, aber der Staatsanwalt hat faktisch den Befehl bekommen vom Oberrichter. Mhm. Oder der Oberrichter ist ins Spiel gekommen wegen Herrn Stocker, der als Privatpartei in dem Fall immer gefunden hat,
es ist nicht okay.
Man darf nicht den Journalisten einfach so springen lassen.
Ja.
Und das kann er ja machen. Das steht ihm zu, das Recht. Und dort hat ihm dann eigentlich der Oberrichter immer Recht gegeben. Es ist also so weit gegangen, dass am Schluss der Herr Stocker noch eine Beschwerde eingereicht hat bei dem Oberrichter von der dritten Strafkammer, wo er gesagt hat, die Staatsanwaltschaft würde eine Rechtsverzögerung betreiben. Und dann hat das Gericht wirklich geschrieben in einer Verfügung, macht jetzt endlich euren Job bis hin zur Razzia.
Wobei, da muss man sagen, das ist natürlich schon richtig. Also wenn das Gesetz das vorgibt, also ist es ja nicht an der Staatsanwaltschaft, um zu sagen, wir schonen jetzt den Lukas Hässig schonen. Das wäre eine Begünstigung. Also verstehe ich schon. Es ist mehr der Gesetzgeber, der eben so weit geht, dass man sagt, so etwas ist möglich.
Die Frage ist ja, ob sie geschont haben. Ich bin ja das erste Mal eine Auskunftsperson gewesen und als solches kannst du ja immer auch dann plötzlich beschuldigt werden. Mhm. Ich bin befragt worden. Ich bin sogar vom Staatsanwalt selber befragt worden. Es hat 2 so gesehen Einvernahmen gehabt als Auskunftsperson. Und nachher aufgrund vom zweiten Sistierungswegwischen durch den Richter bin ich dann beschuldigt worden bei der Staatsanwaltschaft. Also die haben den Job ja schon gemacht. Ob sie jetzt das irgendwie noch schneller hätte können machen, weiss ich nicht. Und nachher ist es auch weitergegangen. Es ist dann alles richtig aussuchsuche gelaufen. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie nicht gemacht haben. Aber vielleicht haben sie es einfach nicht mit absolutem Vollgas gemacht. Das kann sein.
Ja, ja, aber wenn der Beat Stocker da nicht interveniert hätte, dann wäre wahrscheinlich nichts passiert.
Das weiss ich nicht.
Aber ja, sie haben nicht angeschaut. Das stimmt schon.
Also ja, ja, also nein, nein, sie also das ja, kann ja. Aus den Akten kann man das entnehmen, oder?
Mhm. Okay. Ja, ich kenne natürlich die Akten ganz und gar nicht. Aber es ist super, dass du das klarstellst. Jetzt, ich meine, es erinnert einem irgendwie so unschöne Fälle von autoritären Staaten. Jetzt eben, ist wirklich nochmal die Frage, ist das eine rote Linie, wo man irgendwie eine unschöne Tendenz rutscht, wo dann eben die Medien nicht mehr frei berichtet, also ein bisschen eine Gängelbank kommt? Oder meinst du, das ist jetzt einfach ein Einzelfall, wo der Rechtsstaat ein bisschen die Nerven verloren hat?
Also, ich glaube, man muss schon grundsätzlich über die Artikel 47 mit dem Passus 10 nachdenken. Oder du hast in der Verfassung verschiedene Artikel, die die Pressefreiheit hochhalten. Und da kommt jetzt ein Gesetz, das ist also eine Stufe unter der Verfassung, wo sagt, Journalisten sind genau gleich wie alle anderen auch und können bei einem Bankgeheimnis vorantragen. Und das steht ja sich gegenüber. Das beißt sich. Und jetzt hat man immer eigentlich gehört von Bern, ja, das ist ja nur Theorie, da wird ja nie etwas passieren. Und jetzt sehen wir, wie schnell das gegangen ist. Es war ein Richter, der einfach eine andere Meinung hatte. Und ja, du hast natürlich schon recht, der Richter ist frei, der entscheidet, wie er halt entscheidet, und das gilt dann. Und jetzt haben wir den Fall, oder? Also jetzt ist eigentlich etwas, wo man immer gesagt hat, ja, das wird sich dann schon nicht so heiß gegessen, oder wie jetzt das gekocht wird, ist jetzt sehr heiß, also für mich brutal heiß.
Ja, also ich möchte es vielleicht schnell einführen. Also die Einführung vom 47 Absatz 1 Lit C Bankengesetz hat zum Ziel gehabt, auch Personen strafrechtlich zu erfassen, die nachträglich im Besitz von Bankkundendaten kommen und die weiterleitet oder zum eigenen Vorteil verwendet. Also strafbar ist nicht nur die Person, die das Geheimnis direkt vom Geheimnisträger bekommen hat, sondern auch weitere Personen. Also wenn du gewusst hast, dass die Information aus einem Bankgeheimnis herrührt, hast du dich strafbar gemacht.
So steht es im Gesetz.
So steht es im Gesetz. Und da ist das Gesetz das Wortlaut recht klar.
Genau, und dann hat es natürlich noch eine Debatte gegeben um die Passussummen, um die Verschärfung. Und dort hat man dann irgendwie immer auch ein bisschen etwas über Journalisten noch gebracht. Wo es dann geheiss hat, ja, da müssen wir dann halt schauen im Einzelfall. Und abgesehen davon, also meine, muss man auch noch sagen, ja, also, warum ist jetzt das so klar mit der Bankgeheimnisverletzung? Also, das wird mir jetzt vorgeworfen.
Nein, das, oder? Ja, ja, das ist überhaupt nicht
wichtig. Also, ich sage nichts dazu.
Unschuld
von mir. Ich sage nur einfach, das ist jetzt klar. Der Richter sagt, das muss ja gewesen sein. Ich muss das so entgegennehmen. Aber ich selber sage da dazu nie etwas.
Jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wie gut ist der Schutz der Redaktionen heute in der Schweiz? Und siehst du irgendwie Handlungsbedarf?
Ja, also jetzt ist das passiert. Oder? Und ich will mal sagen, bei mir ist es natürlich auch nicht so schwierig. Also wer bin ich? Ja, ich bin ein Einmal-Medium. Okay, ich habe eine gewisse Bekanntheit erreicht, aber trotzdem, das ist nicht das Gleiche wie Tagesanzeiger, Leutschenbach und so weiter. Es sollte aber eigentlich gleich angeschaut werden. Es sollte eigentlich keine Rolle spielen, ob man jetzt bei mir kommt oder bei der Republik oder Kassensturz. Es geht um Medien. Und es ist ein wichtiger Fall, den ich aufgebracht habe. Ich habe etwas Gutes gemacht. Ich habe etwas, das ans Tageslicht sollte, habe ich gebracht.
Von der Sichtweise ab.
Natürlich, ja. Aber ich rede da für einen gesunden Menschenverstand und für eine Bevölkerung, die nicht will, dass geschissen wird. Jetzt ist das alles noch nicht rechtskräftig. Ja, wir haben ein erstes Urteil und es geht in eine zweite Runde. Aber zumindest ist es schon einiges auf dem Tisch. Und das sieht alles nicht sehr banal aus, sondern eher gross. Gut. Und da jetzt bei einer Redaktion einmarschieren und die umdrehen, auf den Kopf stellen, wirft schon grosse Fragen auf. Wie wir es jetzt handhaben wollen mit der in den Sonntagspredigten immer gern beschworenen Medienfreiheit und Aufgabe der Medien als Wächter vom Staat, vom Rechtsstaat und dass Transparenz das beste Mittel ist für die Hygiene, damit auch in der Gesellschaft der Glaube weiter vorherrscht, dass es mit rechten Dingen zu und her geht. Das sind alles wichtige Sachen. Wir als sogenannte vierte Gewalt im Land haben einen Auftrag, den wir sollen wirklich wahrnehmen. Und wenn man dann immer an den Verlegerverband gehört und andere, die das Hohelied singen, auf den recherchierenden Journalismus und wie das am Schluss sogar soll vom Steuerzahler noch finanziert werden. Und jetzt da haben wir einen Fall, wo man muss sagen, ja, aber da hat ja einer den Job gemacht. Es ist um etwas Wichtiges gegangen. Und der wird jetzt drangsaliert. Dann finde ich, haben wir da eine grosse Frage, die sich stellt. Also die Frage der freien Presse, die stellt sich. Und die ist wichtig. Wir glauben an den Rechtsstaat. Wir glauben an unsere Schweiz. Wir glauben daran, dass sich das Richtige schon durchsetzt. Und ich glaube, ich habe das Richtige gemacht.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.